herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute geht es um die Lebensmittelsicherheit und das Verbraucherempfinden. Dazu haben wir einen spannenden Gast, Dr. Patrick Klein, aber dazu später. Zunächst ein paar aktuelle Meldungen.
Europaparlament weist Vorschlag zur Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln SUR zurück. Das Europaparlament konnte sich nicht auf eine Verhandlungsposition zu dem Vorschlag der EU-Kommission einigen. In einem Abstimmungsmarathon wurden zunächst mehr als 600 Änderungsanträge behandelt. Teils fielen die Entscheidungen denkbar knapp aus. Oftmals gaben nur wenige Stimmen den Ausschlag. In der finalen Abstimmung über die Annahme der gesamten Verhandlungsposition kam dann die Überraschung. Nach Beratungen der Fraktionen stimmte die Mehrheit gegen den Vorschlag. Noch ist unklar, was dieses bedeutet. Die Positionen gehen hier weit auseinander zwischen den Grünen von Sarah Wiener im Europaparlament bis hin zu der Position der chemischen Industrie oder des Bauernverbandes. Zulassung für Glyphosat in Europa. Nachdem die Zulassung für Glyphosat auch für die nächsten Jahre wieder gesichert ist, warnt nun die Union, sprich die CDU, vor einem Verbot in Deutschland durch die Hintertür. Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, machte deutlich, dass die Ampel jetzt nicht über die Hintertür einseitige nationale Verbote einführen darf. Kommentar von anderer Seite, aus rechtlicher Sicht nicht möglich, da dies gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würde. Bundesetat für Eiweißpflanzenstrategie 2024 ungewiss. Die Bundesregierung will für das kommende Jahr so viele Finanzmittel wie möglich für ihre Eiweißpflanzenstrategie erhalten. Das hat die Abteilungsleiterin für gesundheitlichen Verbraucherschutz im BMEL, Eva Bell, bei dem Pflanzenproteinsymposium der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen UFOP in Berlin betont. Zurzeit könne aber noch kein Etat verabschiedet werden, erklärte sie mit Blick auf die Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils. Die Eiweißpflanzenstrategie solle allerdings ausgebaut und weiterentwickelt werden, um den Landwirten entsprechende Anbauanreize zu bieten. Eva Bell hob den Wert von Hülsenfrüchten für Umwelt, Klima und Ernährung hervor. Auch weiterhin geht es darum, die heimische Eiweißversorgung zu sichern. Und nun kommen wir zu der letzten Meldung und damit auch schon ganz nah an unser heutiges Hauptthema, die Lebensmittelsicherheit. In seiner Jahrespressekonferenz warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor Keimen auf Mastenten. Auf einem großen Teil von überprüften Entenschlachtkörpern seien erhöhte Werte von Salmonellen und sogenannten Campylobacter-Bakterien gefunden worden. So das Ergebnis der amtlichen Lebensmittelüberwachung des BVLs. Gemäß dem Zoonose-Monitoring 2022 von Bund und Ländern wiesen etwa 70% der untersuchten Entenschlachtkörper erhöhte Campylobacter-Werte auf, was deutlich über den Ergebnissen von Masthähnchen mit 18,4% lag. Abschließend auch hier der Hinweis vom BVL, dass eine strenge Küchehygiene immer sehr wichtig ist und mit Blick auf das Entenfleisch grundsätzlich nur durch erhitzt zu verzehren ist. Und nun kommen wir zu unserem Hauptthema des Podcasts heute.
Heute sprechen wir über die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema Lebensmittelsicherheit. Und diese wurde durchgeführt im Auftrag der QS Qualität und Sicherheit GmbH mit Sitz in Bonn. Bei uns zu Gast ist Dr. Patrick Klein. Und ich, hallo Herr Klein.
Hallo Herr Barken, vielen Dank.
Ich freue mich, dass Sie heute Rede und Antwort stehen, um ein wenig über diese Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zu berichten. Aber vielleicht erstmal zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Das sind so über die Fragen, die man so im Rheinland stellt. Normalerweise auf Platt, aber ich stelle sie jetzt mal auf Hochdeutsch.
Ja gut, es gibt wahrscheinlich, auch wenn wir beide im Rheinland sitzen, noch so ein paar andere Zuhörer, die für die wollen wir es ja nicht unnötig schwer machen. Woher komme ich, was mache ich? Ich bin Bereichsleiter Marketing und Kommunikation für die drei Marken, für die QS und für die Initiative Tierwohl und für die Haltungsformkennzeichnung. Das mache ich im Prinzip seit 2 Jahren. Vorher, seit 2015, bin ich, was ich auch immer noch bin, der Pressesprecher der Initiative Tierwohl. Und davor, also ich komme aus der Kommunikationsbranche, war ich 10 Jahre in größeren Agenturen unterwegs als Kommunikationsberater. Und davor, also fast schon in grauer Vorzeit, habe ich mal Philosophie und Germanistik studiert und in Bonn auch und habe dann in Philosophie über ein ethisches Thema promoviert.
Aber nicht, das hat aber nichts mit der Ethik in der Landwirtschaft zu tun, oder?
Naja, sagen wir so, Ethik ist ja immer, zumal wenn man es in der Philosophie macht, eine sehr allgemeingültige Geschichte. Und ich habe über den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant promoviert und wer Kant so ein bisschen weiß, unter absoluter Allgemeingültigkeit macht's der sowieso nicht. Und insofern ist das schon auch etwas, was man auf die Tierhaltung und die Verantwortung der Umwelt gegenüber übertragen kann. Aber ich habe nicht explizit zu einem tierethischen Thema promoviert.
Okay, vertiefen wir das jetzt nicht, aber vertiefen wollen wir vielleicht den Namen QS, der Auftraggeber der Studie, nämlich wer ist QS?
Ja, also QS ist ein Prüfsystem und dessen primäres Ziel ist es eigentlich, die Lebensmittelsicherheit bei der Herstellung von Lebensmitteln sicherzustellen. Also wir geben im Prinzip Maßnahmen vor zur Qualitätssicherung bei der Herstellung von Obst, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und Wurstwaren. Hier ist QS im Prinzip der führende Anbieter in Deutschland und die Besonderheit ist eigentlich, dass QS die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, also vom Futtermittel über den Tierhalter, über die Erzeuger bis hin dann letztlich zum Handel. Und die Verbraucher können QS an dem blauen Prüfzeichen auf den jeweiligen Verpackungen oder an den Produkten erkennen. Wir haben inzwischen so um die 180.000 Systempartner bei uns im System drin und ja, 95% des Schweine- und Geflügelfleisches, 85% des Rindfleisches und ungefähr 90% des in Deutschland angebauten Obst und Gemüses bzw. der Kartoffeln stammen inzwischen aus QS-geprüfter Herstellung. Ja,
Werden denn bei Ihnen auch Waren aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen, überprüft?
ja, natürlich. Natürlich. Das
Okay.
haben wir auch. Bei uns ist die Besonderheit, wir sind fokussiert auf den deutschen Markt. Also sprich, alles, was für den deutschen Markt produziert wird und bei uns sozusagen im Scope ist, also zu den genannten Waren gehört, kann auch durch das QS-System abgedeckt werden. Inzwischen haben wir auch so ein paar interessante Nebenstränge. Da geht es bei uns zum Beispiel inzwischen auch um Nachhaltigkeit bei Obst und Gemüse. Es geht um Nachhaltigkeit beim Futtermittel, insbesondere dann, wenn es um Soja geht. Und wir haben eine ganz neue Sparte, das ist die Sparte Heimtierfutter. Denn die Deutschen, die legen ja auch Wert darauf, dass es ihren Tieren ge gut geht, ihren Haustieren gut geht. Und da ist eine Qualitätssicherung auch von Vorteil. Und deswegen haben wir da auch inzwischen ein Programm.
Also sehr umfassend. Warum haben Sie
Absolut.
diese Studie über die Lebensmittelsicherheit gemacht? Und wer
Ja,
hat sie gemacht?
also wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass die Deutschen einfach vielleicht zu wenig über die Lebensmittelsicherheit wissen. Und zugleich ist ja auch klar, Lebensmittelsicherheit, das wissen alle, die in der Branche daran mitarbeiten, die fällt nicht vom Himmel. Das ist harte Arbeit. Und damit die Branche auch das weitermachen kann, also gewissenhaft Lebensmittelsicherheit herzustellen, daran zu arbeiten, ist natürlich auch ein dauerhafter Rückhalt bei Gesellschaft und Politik von Vorteil. Und dafür darf das Thema auch einfach nicht in Vergessenheit geraten. Es muss immer mal wieder unserer Überzeugung nach auch öffentlich diskutiert werden. Naja, und letztlich haben wir bei der Studie auch festgestellt, dass immerhin 42% der Befragten auch mehr über Lebensmittelsicherheit wissen wollen. Und ich sag mal so, wenn die anderen 58% wüssten, was wir jetzt wüssten oder was wir jetzt wissen, dann wollten sie auch mehr über Lebensmittelsicherheit wissen. Naja,
Ja,
der langen
cool.
Rede kurzer Sinn ist, wir wollten einfach einen Beitrag zur Aufklärung als QS leisten.
Okay. Und
Und
wer hat die Studie konzipiert?
wir haben das gemeinsam mit dem Forsa-Institut konzipiert. Und das ist so, dass die Forsa dann die repräsentative Befragung durchgeführt hat. Und wir haben das dann gemeinsam mit Forsa interpretiert und dann noch so ein bisschen in unserer Interpretation auch angereichert durch Zahlen aus dem QS-System. Die Studie kann sich übrigens jeder downloaden auf der Seite www.lebensmittelsicherheit.de.
So, jetzt kommen wir mal zu den Haupterkenntnissen, denn ich denke, das war ziemlich umfangreich. Können Sie das zusammenfassen oder sind das verschiedene Aspekte?
Ja, also das sind sehr verschiedene Aspekte bei der Studie. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir da erkannt haben oder herausgefunden haben. Ich will mal vielleicht starten mit einer Besonderheit, die auch für die Verbraucher recht relevant sein dürfte. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel 17% beim Zerkleinern von frischem Geflügelfleisch immer noch dieselbe Schneideunterlage nutzen, wie wenn sie nachher zum Beispiel Salat zubereiten. Und bei den Jüngeren ist das sogar fast ein Drittel. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn man bedenkt, dass sie sich dann einem möglichen Gesundheitsrisiko aussetzen, da ist Aufklärungsbedarf einfach vorhanden. Und auch deswegen lohnt es sich, auch mal in Richtung breite Öffentlichkeit über das Thema Lebensmittelsicherheit zu reden. Denn auch wenn die Leistung der Branche da gut ist, die Lebensmittelsicherheit, die hört ja nicht auf, mit dem Kauf, sondern die hört erst dann auf, wenn das Lebensmittel dann auch verzehrt worden ist. Also der Verbraucher hat auch eine gewisse Verantwortung.
Ja, und okay, das war jetzt sozusagen direkt am Küchentisch. Ich finde das auch immer spannend, wenn man so selber was kocht und zurechtbereitet und dann auf dem Tisch oder auf dem Küchentisch so alles so von links nach rechts schiebt. Da denkt man sich auch manchmal, na, ist das alles sauber hier? Na?
Ja,
Ja.
absolut, absolut.
Aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wie sieht es aus mit dem Einkaufsverhalten?
Ja, also was uns überrascht hat, war, dass nur 3% eigentlich wirklich in den letzten 5 Jahren mal längere Zeit vegan gelebt haben und entsprechend dann ausschließlich vegane Produkte gekauft haben. Also 3%, wenn man sich dann anschaut, wie präsent der Veganismus in den Medien ist, da könnte man ja fast schon glauben, die Hälfte der Deutschen lebt vegan. Ist aber in der Tat nicht so. Und wenn man jetzt sozusagen Veganismus Light, also die Vegetarier noch dazu nimmt, da sind wir dann bei 8%. Was ich ganz interessant fand und was uns auch überrascht hat, waren 9% der Befragten haben in den letzten 5 Jahren schon mal eine längere Zeit das sogenannte Clean Eating betrieben, das ja letztlich auch oder im Kern darin besteht, dass man vorwiegend frische Lebensmittel zu sich nimmt, also inklusive Fleisch. Und dabei geht es einfach um die Haltung, dass man glaubt, Lebensmittel, die weniger verarbeitet worden sind, die sind auch ein Stück weit gesünder. Und das fand ich schon interessant, dass das eigentlich der viel größere Trend ist,
Ja.
der medial eigentlich überhaupt nicht präsent ist. Ja, und dann gab es noch einen anderen Aspekt, der uns überrascht hat. Also wir gehen ja immer davon aus, auch aus den Erfahrungen des Handels, dass der Preis eigentlich das wichtigste Einkaufskriterium ist. Aber das ist nicht so. Für 97%, also eigentlich für fast alle, sind Hygiene und Frische das Allerwichtigste, wenn sie sozusagen entscheiden, wo sie heute einkaufen gehen. Beim Preis immer noch sehr wichtig, liegen wir immerhin bei 87%. Und das ist natürlich auch entscheidend für so ein Prüfsystem für QS, wo wir sagen, Hygiene und Frische, das ist eigentlich das, wobei QS den Handel auch unterstützt. Ja, dass alles schön sauber in der Kette ist, dass die Lebensmittel auch wirklich genießbar sind. Und das fanden wir natürlich sehr interessant.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, das ist eigentlich auch ein guter Übergang. Wenn wir jetzt mal zur Lebensmittelsicherheit kommen, wie schätzen die Verbraucher das ein? Das eine ist, dass sie sagen, okay, welche Produktkategorien, sage ich jetzt mal, vegan, vegetarisch und so weiter, kaufen sie ein oder frisch oder verarbeitet. Aber was empfinden die Verbraucher? Wie sicher empfinden sie die Produkte?
Ja, also da muss man sagen, das Vertrauen ist eigentlich recht hoch. Also 86% der Verbraucher halten die Produkte in Deutschland für sicher. Und da kann man sagen, sind die Deutschen auch noch so ein bisschen patriotisch unterwegs, denn immerhin 60% halten die Produkte aus Deutschland für sicherer als die importierte Ware. Wir konnten aber auch ein bisschen Aufklärungsbedarf identifizieren. So glauben etwa 63%, ja, dass der Staat die landwirtschaftlichen Betriebe mindestens alle 3 Jahre überprüft. Dem ist natürlich nicht so. Also wie man aus einer kleinen Anfrage der FDP im Bundestag von 2018 sehen kann, liegen wir im bundesweiten Durchschnitt bei alle 17 Jahre. Also alle 17 Jahre wird ein tierhaltender Betrieb mal vom Staat überprüft. Im Einzelfall und sozusagen risikoorientiert ist das natürlich häufiger, aber der bundesweite Durchschnitt ist eben 17 Jahre. Und da muss man den Menschen, glaube ich, schon auch erklären, dass die Wirtschaft hier einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Lebensmittel sicher sind durch eigene Kontrollsysteme wie zum Beispiel QS.
Ja, lassen Sie mich da nochmal dann anschließen, weil ich kann mich erinnern, dass das immer wieder ein kritischer Punkt war, zu sagen, ja, also ihr kontrolliert ja nur alle 17 Jahre oder das rundet man dann auf 20 Jahre den Betrieb. Das muss ja jedes Jahr sein. Jedes Jahr muss der Veterinär in einen Betrieb kommen, also auch der staatliche. Das ist jetzt so eine Durchschnittszahl. Ja, was würden Sie aus Ihren Erfahrungen sagen? Wie sieht es in der Realität aus?
Also in der Realität, was die staatlichen Kontrollen angeht, ist das sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Da haben sie im Süden Deutschlands teilweise über 30 Jahre dann, und dann haben sie in Bundesländern, wo wenig landwirtschaftliche Betriebe sind, da haben sie es dann so bei 5 Jahren oder so. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber die Realität ist natürlich so, dass die Landwirte nicht nur mit den Kontrollen vom Staat zu tun haben, sondern hauptsächlich sind das Kontrollen von wirtschaftsimmanenten Systemen, wie zum Beispiel QS, wie zum Beispiel von der Initiative Tierwohl, die dann wirklich bei der Initiative Tierwohl sind, zweimal im Jahr auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind. Bei QS sind es auch mindestens alle 3 Jahre, wo dann kontrolliert wird. Und das ist natürlich eine ganz andere Kontrollfrequenz. Und das ist eigentlich auch das, was die Verbraucher erwarten würden. Und da müssen wir schon sagen, da haben wir ein bisschen Aufklärungsbedarf, dass wir auch sagen müssen, ja, natürlich ist es gut, wenn der Staat auch ein Auge drauf hält. Aber die Produkte, lieber Bürger, lieber Verbraucher, die du für sicher hältst, die sind deswegen sicher, weil die Wirtschaft das mit ihren Systemen sicher macht. Und da kann man ein bisschen was aufklären.
Ja, also man könnte ja jetzt einerseits sagen, Sie haben ja eben gesagt, 86% der Verbraucher halten die Produkte für sicher. Also da ist ja schon ein sehr großes Vertrauen, ne? Auf der anderen Seite wäre das vielleicht auch nochmal ein Ansatzpunkt, dass man mal für Betriebe darstellt, wie viele Kontrollen die so im Jahr haben. Denn ich kenne das ja auch zum Beispiel aus den Futtermittelbetrieben, wie häufig die staatliche Kontrolle dort Proben zieht. Da ist ja mitnichten von 17 Jahren die Rede, sondern da ist ja ein intensives Probenprogramm und ich glaube auch, dass zum Beispiel in den fleischverarbeitenden Betrieben zusätzliche Kontrollen stattfinden, die jetzt hier in dieser Statistik so nicht aufgelistet werden. Wäre nochmal eine kommunikative Herausforderung, das mal zu ermitteln, ne?
Ja, absolut. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Da das im Allgemeinen ja auch eine Ländersache ist, haben wir dann auch so ein bisschen ein kleines Föderalismusproblem da wieder, wo man halt sehr, sehr große Unterschiede hat. Ich sagte es eben bereits, ne, dass man im Süden Deutschland in den tierhaltenden Betrieben, darüber weiß ich es, eben eine geringere Kontrolldichte hat etwa, ne?
Ja.
Seitens des Staates.
Ja. Ja,
Ja.
kommen wir mal zur Lebensmittelsicherheit noch ein Stück zurück im Trog. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wie hoch ist die Kontrolldichte auch in Futtermittelbetrieben? Aber vielleicht auch nehmen wir mal die landwirtschaftliche Praxis. Also kennen sich die Verbraucher, wenn sie ein Produkt konsumieren, auch aus über die kennen sie sich aus zu den Themen der Fütterung, wie das in der Landwirtschaft, wie es gehalten, wie die Tiere gehalten werden?
Ja, also man muss ein bisschen dazu sagen, QS ist ja, hat ja eine Tradition, was sozusagen das Futtermittel angeht. Entstanden ist es nach der BSE-Krise, also QS, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Und für QS sind dann schon so Aspekte wie Hygiene, Lagerung, Rückstände, Salmonellen und so weiter. Das sind alles Aspekte, die in Sachen Futtermittel dann auch überprüft werden müssen. Was die Verbraucher angeht, so sind die naturgemäß nicht so tief im Detail. Aber immerhin 88% sind der klaren Überzeugung, dass die Beschaffenheit des Tierfutters großen oder sehr großen Einfluss auf die Sicherheit ihrer Lebensmittel hat. Und das ist natürlich schon eine Zahl, die auch ja, zugleich Bestätigung und zugleich Wertschätzung ist, ne? Bestätigung deshalb, weil im QS-System auch eben das Thema Lebensmittelsicherheit verlängert wird bis in den Futtermittelbereich hinein. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist das ein Ergebnis, wenn die Verbraucher den Lebensmitteln vertrauen, auf die Sicherheit vertrauen, dann muss man auch sagen, naja, und offenbar haben die da das Futtermittel auch mit auf dem Zettel. Denn 88%, das ist jetzt keine kleine Zahl, ne?
Ja. Okay. Ja, das waren jetzt mal einige Ergebnisse aus der Studie. Da sind natürlich noch mehr drin. Ich habe hier ein dickes Booklet vor mir liegen. Aber dazu reicht natürlich jetzt auch heute die Zeit in unserem Podcast nicht. Für Sie einfach oder nochmal für den Hörer eine Zusammenfassung von Ihnen, Herr Klein. Was sind so die Kernaussagen?
Ja, also für mich ein paar Kernaussagen ist, vegan ist nicht das große Thema, wenn man die Verbraucher fragt. Das war Überraschung. Zweitens, Aufklärung zur Lebensmittelsicherheit ist nicht nur gewollt von den Verbrauchern, sondern auch notwendig, wie wir festgestellt haben. Dann dritter Punkt, das Vertrauen in die Sicherheit der Lebensmittel ist einfach da und zwar zu Recht. Und vielleicht vierter Punkt noch, QS tut eben auch gemeinsam mit seinem 180.000 Systempartnern sehr viel dafür, dass dieses Vertrauen auch zu Recht da ist und auch bleibt.
Das war der kleine Werbeblock von Patrick Klein. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass man vielleicht jetzt auch nochmal bewusst wenn man in ein Lebensmittelgeschäft geht, dass man dann nochmal auf die Waren schaut. Da ist ja schon so viel drauf und versucht, dieses blaue Logo zu finden mit dem QS. Ne?
Absolut.
Ja, da kann man dann noch eine Geschichte mit verbunden. Aber jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen zu Patrick Klein. Wir haben ja eben schon was von Ihrem Lebenslauf gehört. Und weil wir jetzt über die verschiedenen Essvorlieben gesprochen haben, was sind denn Ihre? Was mögen Sie denn am liebsten?
Ja, also was ich am liebsten esse und was ich auch für sehr gesund halte. Und ich hoffe, jetzt werde ich nicht gesteinigt von Ihren Hörern,
Ja.
aber es ist tatsächlich, halte ich für Rindfleisch für eines der gesündesten Produkte, die es da draußen gibt. Und ich esse es auch sehr gerne.
Wunderbar, ein klares Bekenntnis zum Rind, das wird doch den Rinderhalter freuen. Und ja, wie gehen Sie in der Küche um? Was ist so, sind Sie ein Koch oder lassen Sie lieber kochen?
Naja, das hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn ich Fleisch mache, dann mache ich das meistens selber. Also das wird dann entweder gegrillt, wenn es ganz gut läuft, aber im Winter ist das natürlich auch nicht immer so vorteilhaft. Dann wird es dann auch in der Küche, in der Pfanne zubereitet. Und ich esse sehr gerne frisches Gemüse dazu. Und das mache ich dann auch selber, ja. Aber ich bin jetzt kein Profikoch. Und zeitlich bedingt, da ich in der Woche sehr viel unterwegs bin, esse ich auch viel auswärts.
Okay, gut, dann machen wir jetzt mit Ihnen noch ein kleines Spielchen zum Abschluss. Und Sie dürfen aber immer nur eine Antwort von den zweien geben. Ja, ich gebe Ihnen jetzt immer alternativ etwas vor und Sie sagen, was Ihnen davon lieber ist. Ja,
Alles klar.
Wein oder Bier?
Bier.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Fleisch oder Fisch?
Fleisch.
Fisch oder Brot?
Fisch.
Wein oder Wasser?
Na, Wasser.
Wasser oder Cola?
Wasser.
Okay, ja, dann haben wir schon so ein bisschen, dann wissen wir schon so ungefähr, wie Ihr Tisch aussieht, wenn der gedeckt ist, ja?
Ja, Herr Barken, um das Bild zu komplettieren, müssen Sie jetzt noch fragen, Wasser oder Bier?
Ja, gut, dann wäre die Runde vollständig. Okay, aber ich ahne die Antwort. Ja, das war Patrick Klein von QS, Qualität und Sicherheit GmbH, einem, ja, ich glaube, man kann sagen, schon einem der größten Qualitätsmanagementsysteme in Deutschland. Ich glaube, das führende für Lebensmittel kann man, glaube ich, uneingeschränkt sagen,
Guten Gewissens.
ohne Eigenlob. Auch der DVT ist da sehr aktiv und die Futtermittelunternehmen sind natürlich auch zu überwiegendem Anteil auch Partner, Systempartner, so nennen sie es ja, und machen mit. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und
Sehr
bedanke mich
gerne.
auch bei unseren Hörern für diese Runde. Das war's wieder mit unserem Podcast Faktenfutter und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und verabschiede auch meinen Gast Patrick Klein. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Dankeschön, Herr Banken.